Tatort-Pessimisten Folge 8. Ich begrüße mal wieder den Erik. Hallo Erik.
Hallo.
Und natürlich wie immer den Stefan. Hallo Stefan.
Hi.
Und ich bin wie immer euer Moderator Christopher und wir besprechen heute den Tatort hinterm Spiegel, nein, hinter dem Spiegel. Der zweite Fall der Kommissare Paul Brix und Anna Janicke, gespielt von Margarita Broich oder Broich oder Broich und Wolfram Koch, hatten wir die schon im Tatort-Podcast, also die hatten letztes Mal ihre erste Folge, von der ich auf jeden Fall eine gute Erinnerung dran habe. Und auch diesmal waren sie nicht schlecht, aber wir kommen ja gleich zu der Bewertung. Erstmal zur Inhaltsangabe. Also wie wir wissen, war Paul Brix, bevor er bei der Kriminalkommission war, bei der Sitte, also bei so Sachen wie Prostitution, solche Sachen. Und diese Vergangenheit holt ihn jetzt etwas ein, da ihn ein alter Partner von der Sitte, nämlich Simon Finger, gespielt von Dominik Horwitz, um Hilfe bittet, denn er muss schnell die Stadt verlassen, weil er irgendwie Scheiße gebaut hat. Und dann wird dieser Simon Finger ermordet und sie ermitteln jetzt in der Milieu der russischen Mafia und es geht um die Vergangenheit von Paul Brix. Und es geht auch um Fanny, also die Mitbewohnerin von Paul Brix, was die für einen Hintergrund hat, denn das hängt mit dieser Geschichte zusammen. So, jetzt, lieber Erik, wie war denn dein Eindruck von diesem Tatort?
Also was mir zuerst mal aufgefallen war, ist, dass man ja immer bei den Tatorts eigentlich, dass das ja so zum guten Ton dazu gehört, dann twittert man ja so ein bisschen dabei. Und es ist mir ziemlich schnell aufgefallen, dass der Tatort nicht wirklich sehr Twitter-kompatibel ist. Also da musste man schon aufpassen, damit man da alles mitbekommt. Also nach 10 Minuten war ich erstmal raus und musste mich dann erstmal wieder reinfinden und habe dann Twitter eher so beiseite gelassen. Weil das war schon ziemlich komplex von Handlungen und Storylines und was denn da so abging alles, fand ich.
Ja, Stefan?
Also ich fand ihn ehrlich gesagt überhaupt nicht spannend. So im Großen und Ganzen. Gut, das allererste Bemerkenswerte, was eben war, war das zweite Intro. Was schon relativ vielen wohl auch auf Twitter aufgefallen ist. Also normal ist ja, es kommt halt das ganz normale Tatort-Intro, was irgendwie seit, ich glaube, den 70er Jahren unverändert ist oder seit Anfang an mehr oder minder unverändert ist. Und und es gab halt dann so ein, ich will es mal CSI irgendwie so, wie diese modernen amerikanischen Kriminalserien halt alle so diese stylischen Intros haben, so mit elektronischer Musik und ein bisschen interessanten Füllbildern und Effekten und Zeug, wobei, so im Großen und Ganzen war eben gerade der Part des zweiten Intros dann irgendwie dann doch ein bisschen gekünstelt, weil irgendwie alle Bilder gespiegelt waren, was natürlich so ein Ding auf, hinter dem Spiegel wohl sein sollte, hat für mich jetzt irgendwie gar nicht so richtig hingehauen, hat einfach nicht so wirklich dazu gepasst.
Ich fand es mal was Hübsches Neues für den Tatort, mal ein hübsches Eye-Candy und auch mal ein bisschen, dass sie mal ein bisschen, sich was abgeguckt haben von den großen Amerikanern, die das alles so toll machen. Mit erst kommt eine Szene und dann kommt erst das Intro und
ja, aber dann hätte es
ein bisschen eine andere Struktur.
Ja, dann hätte es aber wenigstens wirklich richtiger Eye-Candy sein sollen oder sein müssen und das war es im Endeffekt dann doch nicht irgendwie bloß so einen blöden Spiegeleffekt da reinhauen. Das ist halt auch nicht irgendwie die große Kunst und weiß nicht. Also war für mich zu gekünstelt und eben zu krampfhaft eben in die Richtung gemacht.
Ja, du guckst dann wahrscheinlich aber auch nochmal mit einer anderen Brille drauf, mit deiner Berufserfahrung.
Ja, natürlich. Es schwingt halt bei mir irgendwie immer mit, wenn ich irgendwelche Produktionen angucke, sei es TV, sei es Film. Also das kann man dann irgendwo nicht wirklich abschalten.
Was mir als erstes aufgefallen ist, war, dass der Tatort in CinemaScope gedreht wurde, also nicht in 16:9, sondern in dieser breiteren Variante, wo man oben und unten noch schwarze Balken hat. Ich weiß nicht,
jetzt ist das ein CinemaScope ist, glaube ich, 16:10.
16:10.
Ich glaube.
Aber es ist doch das mit den schwarzen Balken oben und unten.
Ja, die kriegst du halt dann logischerweise, weil du in der Regel ein 16:9 Display hast und ja, da dann eben entweder du verzerrst oder es bleibt halt was übrig. Ich gucke gerade mal nach, wie breit das ist.
Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Standard bei den Tatorten ist, damit es mehr nach Kino aussieht und mehr nach Film. Oder ob das jetzt eine Eigenheit dieses Tatort war. Also man hat schon gemerkt, dass sie sich versucht haben, einen cineastischeren Anstrich zu geben. Sie hatten auch einen sehr starken Filter drauf gemacht. Gerade am Anfang ist das besonders aufgefallen, dass es ein sehr starker Blaufilter war, der oft bei solchen Kriminalfilmen eingesetzt wird. Und
übrigens, Entschuldigung, ich habe gerade noch kleine Nachreichung. 21:9 war es nicht, 16:10.
16:10 wäre ja höher. Ja, wäre höher als 16:9.
Mhm. Ja.
Also da fand ich ja auch den Tweet vom Elspoto schon wieder lustig. Ah, heute ist alles blau.
Ja. Ja, irgendjemand hatte da noch irgendwas über Instagram-Filter geschrieben gehabt. Aber das war, glaube ich, das war später.
Naja, das ist jetzt, ich finde das ja ein bisschen blöd, dass sie jetzt sagen, das ist jetzt Instagram-Filter. Ich meine, solche Filmfilter gab es ja schon vor Instagram. Also man hat ja Filme, Video mit Filtern belegt, bevor man überhaupt Instagram erfunden hatte.
Man hat es sogar noch vorher gemacht mit Analogfilmen, mit dem man eben entsprechend entweder Filter vor die Kameralinse gepackt hat, Farbfilter, Tabakfilter, Blaufilter, solches Zeug, beziehungsweise eben dann entsprechende Filme benutzt hat, die eben einen gewissen Weißabgleich hatten. Also sprich, man hat zum Beispiel für bedecktes Wetter einen anderen Weißabgleich als für sonniges Wetter. Also die sonnigen Filme, die neigen eben dann eher ein bisschen nach Blau zu verschieben, dass du also praktisch wieder ein Grau beziehungsweise ein Weiß rauskriegst. Und die andere Richtung zum Beispiel für bedeckt, also wo das Licht eher mehr Blauanteile hat, die belichten halt eher so Richtung ein bisschen wärmer, dass das praktisch dann wieder weggenommen wird. Und dass du, also eigentlich war es so gedacht, dass du dann eben trotzdem wieder neutrales Material rausbekommst. Es wurde dann eben teilweise anders eingesetzt, eben indem man das dann benutzt hat, um eben bestimmte Stimmungen zu erzeugen, Lichtstimmungen zu erzeugen.
Ja, man kennt es ja aus alten Filmen, wo es noch nicht so diese lichtsensitiven Kameras gab, wo man am Tag drehen musste, damit die Kamera was gesehen hat, aber die Szene in der Nacht gespielt hat und dann hat man halt einen sehr starken Blaufilter draufgepackt, so dass es halt nach Nacht aussieht. Aber, genau,
aber trotzdem
war dann komisch.
Passiv
sah dann sehr komisch aus.
Ja, harte Schatten zum Beispiel eben von der Sonne, dann eben normalerweise selbst beim Mond, der eben nicht, also der erzeugt auch harte Schatten, aber eben nicht so hart wie jetzt die Sonne.
Ja. Wenn ich es jetzt aber vergleiche zur letzten Frankfurt-Kommissarin, die ich so, also Andrea Sawatzki war mir immer so als Frankfurt-Kommissarin im Hinterkopf. Und das waren ja immer sehr, sehr harte und sehr brutale Tatorte. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt oder ob ihr die mal gesehen habt von Andrea Sawatzki.
Ich glaube ich nicht. Also das war, glaube ich, mein erster Frankfurt-Tatort.
Bei mir war dann auch eher zufällig. Also ich habe ja, bevor wir hier mit den Kultpass angefangen haben, eher sowieso sporadisch mal, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr mal reingeguckt oder so. Also kann sein, dass ich da mal drüber gestolpert bin, aber ist wahrscheinlich eher nicht.
Ja. Und da ging es halt immer so Kinderhandel und Schwarzarbeit. Und ich meine, ich finde, die Kommissare an sich jetzt unabhängig von diesem speziellen Tatort schon sehr gut, weil es einerseits Hintergrundgeschichte gibt, die sich aber nicht aufdrängt. Es ist ganz lustig mit der Fanny und dem Paul Brix, der halt so ein bisschen unkonventionell ist, und auf der anderen Seite die Janneke, die so ein bisschen eine Frohnatur ist und sich so ein bisschen gerne blöd stellt, um ihr Ziel zu erreichen. Also das hat man ja diesen Tatort auch wieder gemerkt. Die passen sehr gut zusammen und ich finde, es ist nicht zu viel Hintergrund, was man ja oft beim Tatort kritisiert, dass zu viel Privatleben der Kommissare dazwischen spielt. Und hier wurde das Privatleben ja sehr gut integriert und Teil der Hauptgeschichte gemacht oder war sozusagen die Hauptgeschichte dieses Tatortes. Und ich finde, für den zweiten Fall eines Ermittlerduos kann man sowas durchaus machen, um den Figuren noch mehr Tiefe zu verleihen. Oder wie fandet ihr das?
Ja, schon, kann man machen, hat für mich an manchen Stellen nicht funktioniert, aber gut, wobei ich gerade durch diese Rückblenden eben auf wohl die letzte Episode mit dem Team, also ist ja so eingestiegen, dass wir halt, also dass der Tatort damit losging, dass es halt eine Befragung der weiblichen Kommissarin gab. Und weil eben der Prix ihr in einer Schießerei quasi oder mit einer Schießerei das Leben gerettet hat und es ging halt alles ein bisschen hin und her und ja, irgendwie nicht seine Dienstwaffe und bla und blub. Und ja, also das hat mich schon interessiert, hätte ich mir ganz gerne auch nochmal angeguckt. Mal gucken, vielleicht gibt's das irgendwo noch zum Nachschauen. Um da einfach auch die Vorgeschichte mal noch zu bekommen. Also die sah jetzt irgendwie recht interessant aus.
Ja, das war eine sehr interessante Neuerung, dass man hier direkt einen Bezug auf den letzten Tatort nimmt. Dadurch, dass halt, also ich finde es schön, dass da auch Konsequenzen aus der Handlung von Brix gezogen wurden. Also normalerweise ist es so, okay, die Situation ist gerettet, der Tatort endet und die Kommissare werden für ihr, also nach dienstlichen Vorschriften, Fehlverhalten nie zur Rechenschaft gezogen. Und hier schließt sozusagen der Tatort nahtlos an den letzten Fall von Brix und Jannike an. Und ja, gibt nochmal so eine Erinnerung, okay, aha, ist eine neue Kommissare, der eine ist ein bisschen unkonventionell, die andere so ein bisschen fröhlich und ein bisschen lustig. Also sie verarscht ja auch diese Prüfungskommission am Anfang so ein wenig. Also man hat da nochmal einen schönen Einstieg bekommen und ja, dass das da auf frühere Fälle Bezug genommen wird, ist ja eher selten beim Tatort.
Ja, obwohl das ja eigentlich ein Punkt ist, den wir hier im Podcast ja doch schon häufiger thematisiert und auch kritisiert haben. Eben, dass die Polizisten nicht immer wirklich geradeaus ermitteln und was halt eigentlich ja Quatsch ist.
Aber ja, da könnte man ja jetzt so ein bisschen, wenn man da weiterdenkt, so vielleicht die Hoffnung bekommen, dass das bei den Frankfurtern so weitergeht. Dass sie vielleicht mal versuchen, so ein bisschen tatortübergreifendere Sachen zu machen. Also nicht direkt Stories, aber schon so, dass man im nächsten Tatort noch Sachen vom letzten Tatort sieht. Zumindest wenn man den letzten Tatort gesehen hat, dass man dann weiß, ja, also so ein Fanservice quasi mit reinbaut.
Ja, ich weiß nicht, aber also dann müssen sie aber wirklich vorsichtig sein und jetzt nicht das nächste Mal wieder die Sache mit der Anhörung zum letzten Fall bringen, weil ich glaube, sowas funktioniert dann auch maximal einmal und dann ist das Ding halt auch irgendwie totgeritten, wenn du dann halt irgendwie beim dritten Mal siehst, ach, jetzt sind sie wieder in so einer Anhörung und ach ja, wir wissen ja, der Prix, das ist ja eigentlich ein, ne?
So. Nein, nicht die gleiche Situation, ja. Aber dass man immer mal wieder Bezug auf ältere Fälle nimmt.
Ja, das wäre durchaus okay.
Oder auf ältere Situationen oder irgendwie solche Anspielungen, ja. Oder irgendwelche übergreifenden Memes oder sowas.
Ja, wobei, das haben sie ja eigentlich in der Episode doch ganz massiv gemacht. Also eben gerade mit Briggs Vorgeschichte in der Sitte.
Ja. Ich fand wie immer sehr schön den Vorgesetzten. Wie hieß er? Riefenstahl.
Ja.
Den finde ich sehr gut, weil er. Ja, er ist sehr sympathisch, er ist nicht so dieser Überchef und hat ja auch am Ende mit der Auflösung, dass er die Beweismittel aus dem alten Fall damals geklaut hat, nochmal so Sympathie gesammelt. Also der gefällt mir sehr gut. Er ist nicht so überdreht so überdreht wie die Staatsanwältin bei Börne
so ein Stock im Arsch wie in Luzern.
Genau, sondern er ist einfach sympathisch und spielt auf Augenhöhe mit den Kommissaren und das finde ich schön.
Wie fandet ihr denn jetzt die Entfaltung der Geschichte quasi und wie es dann zur Klimax ging und zur Auflösung?
Also ich fand ja, dass der Tatort an sich, also diese Handlung dann über die Zeit für mich sehr langweilig wurde. Also mich hat dieser Tatort nicht so gefesselt wie der letzte Tatort mit Technik, weil es war einfach zu verworren oder einfach für die Komplexität dieses Falls war nicht spannend genug. Also man hätte das spannender machen müssen, damit der Zuschauer gefesselt wird oder damit ich gefesselt wird, um die Komplexität zu verstehen. Und so wurde ich halt immer wieder von anderen Sachen abgelenkt, weil der einfach mich nicht genug gefesselt hat und dadurch bin ich halt nicht immer mitgekommen. Also ich habe auch zum Beispiel erst sehr spät kapiert, warum es da jetzt auf einmal zwei Simon Finger gibt und warum der auf einmal ein Doppelgänger ist.
Also es gab eine Sache, die mich gerade bei der Entfaltung von der Geschichte doch massiv gestört hat. Das war halt einfach so ein, ja, doch schon ziemlich ausgetretenes und ausgelutschtes ja, Krimi-Trope. Einfach dieses Good Cop, Bad Cop, halt einfach in Form von eben Briggs und seiner Kollegin, wo sie halt der gute Cop gewesen ist und er ja offensichtlich der böse Cop und ja, also der mit den Coronis und der halt durchgreift. Gut, es wurde dann immer mal noch ein bisschen aufgeweicht, gerade zum Ende hin. Aber ja, das hat mir irgendwie nicht so richtig viel gegeben. Und dann eben noch Biker-Gangs und da musste noch die Russen-Mafia unbedingt mit rein, mit einem Auftragskiller, der sich da irgendwie seine Sternchen oder Sporen verdient hat. Und ja, das war alles.
Das war für mich dann auch so ein bisschen die überlegende Metaebene, oder? Also ja, wenn man eine finden wollte, das mit der Russenmafia und die alles aufkaufen und.
Nee, also nee? Meiner Meinung nach nicht. Die Metaebene, die sie da halt aufgemacht haben, war halt einfach korrupte Polizei.
Ja, stimmt. Das kommt auch noch mit da rein, aber die Russenmafia war
schon auch ein
großes Thema im Hintergrund.
Die Metaebene hier war einfach die Charakterentwicklung von Paul Briggs. Also, dass man hier gesagt hat, wir haben hier einen neuen Kommissar, den man nochmal Tiefe geben muss.
Fandst du das Meta gerade bei dem Ende? Also, so richtig Meta fand ich das ehrlich gesagt eigentlich nicht. Wo Briggs dann ja nochmal so sagt, das ist mein Neustart.
Doch, also so ein bisschen den Charakter nochmal verschiedene Aspekte geben. Also ich glaube nicht, also ich glaube hier, dass in diesem Tatort diese Metaebene eher im Hintergrund stand, dass man ein sehr, sehr schon oft benutztes Setting genommen hat mit der Russenmafia und korrupten Polizisten. Das ist ja nichts, was jetzt irgendwie neu wäre, sondern das wird ja ständig gemacht in Polizeiserien, dass auf Korruption innerhalb der Polizei Bezug genommen wird. Und das hat man genommen als Grundlage, um nochmal den Charakter Paul Briggs auszubauen. Und dass wir in den nächsten Tatortfällen von Briggs und Janneke nochmal mehr Metathema haben. Ich glaube, hier ein Metathema zu suchen ist ziemlich sinnlos, weil das einfach so ein Standard Polizeikorruptionsthema war, was so ziemlich bei jeder Polizeiserie öfters gemacht wird. Da wurde jetzt ja kein wirkliches Problem thematisiert. Also es ist ja jetzt kein gesellschaftliches Problem der Polizeikorruption, also keins, was jetzt gerade diskutiert wird, sondern wenn man innerhalb der Polizei ein Metathema suchen würde, würde man ja eher auf V-Männer, Rechtsradikale und solche Sachen gehen. Und das war jetzt einfach so ein Standardthema, was wahrscheinlich jeder Krimi-Autor in der Schublade liegen hat, um einen Charakter zu entwickeln.
Warum wurden jetzt eigentlich diese ganzen Investoren und Typen von diesem Vergnügungspark da weggeräumt? Das kam irgendwie auch nicht so wirklich raus, oder? Also es hieß ja dann, ja, Geldwäsche, bla, aber also war ja hier der
weil es halt die russische Mafia ist, die bringen halt Leute
um. Ah, genau, okay. Auch wenn die eigentlich helfen, das Ding, mit dem man dann das Geld waschen will und an dem man ja doch einen guten finanziellen Anteil hat.
Ja, aber man muss jetzt, ja, wenn sie nützlich waren, muss man sie ja loswerden.
Ja, was ich auch nicht so richtig dann verstanden hatte, war, wie die Szene mit dem Briggs und dem anderen Typ mit der Brille da in dem Hotelzimmer ausgegangen ist. Mit die sind ja Finger? Da bei dem einen Dritten drin gewesen, in dem Hotelzimmer mit den Wandtattoos und dann hat man nur noch Schüsse gehört, aber ich habe dann nicht mehr richtig mitgeschnitten, wer da auf wen geschossen hat.
Naja, du hast dann halt den anderen, den Preis, eben ein Kommissar von der Sitte oder also ne, der Hauptkommissar oder wie man immer das auch nennt. Den hast du dann quasi schreien hören, ja, legen Sie die Waffe weg und bla bla bla. Und da war der Briggs ja schon gar nicht mehr im Raum und dann hast du halt die Schüsse gehört. Was halt einfach so, ja, es war halt einfach gestellt und bla, ja. Es war aber irgendwie auch ziemlich albern, weil man dann ja gesehen hat, wie Briggs weggeht und dann waren irgendwie erst die Schüsse und irgendwie hat er ja seine Knarre liegen lassen, die er eigentlich hätte gar nicht haben dürfen, mit seinen Fingerabdrücken, während der andere eben der Preis eben Handschuhe getragen hat und ja, das war irgendwie, ich habe da eben, also da waren glaube ich insgesamt ein paar Logiklöcher drin, eben nach dem Preis, was im Endeffekt ja auch der Hauptmord da jetzt eigentlich drin war und nicht die ersten Morde eben an diesen Investoren da von diesem Vergnügungspark, war auch so ein Ding, wo ich mir so gedacht habe, ja, der war jetzt also mit dem Finger irgendwo mitten auf dem Plattenland. Ja? Hat den dort ums Eck gebracht, das Auto ist dann irgendwie gegen Baum oder Lichtmast gefahren und bla. wie ist der dann so schnell da weggekommen? Hat er sich von irgendjemand abholen lassen? Dann war er eben bei der Frau von dem Finger und irgendwann dann nachts ist dann halt der andere Typ, der übrigens dann der, also der Doppelgänger von dem war quasi ein Fahrer von einem Abschleppwagen, was ich jetzt auch ein bisschen seltsam finde, dass Abschleppwagen halt einfach draußen rumfahren und einfach Autos mitnehmen, die neben der Straße stehen. Die mit einem offensichtlichen Unfall an einer Laterne stehen. Ja.
Ja. Also das mit den Namen hat dann auf alle Fälle auch nicht so gegen die Verwirrung geholfen. Denn der eine Brix heißt und der andere Preis, was ja eigentlich passt, ja quasi bloß der englische Aussprache von dem Namen ist. Das fand ich auch ein bisschen verwirrend.
Hm. Ja, also wie gesagt, der Tatort hat mich nicht so wirklich gefesselt. Er war nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Ich mag die Kommissare und das war's auch schon.
Ja, die Kommissare waren ganz nett gemacht, aber jetzt so im ganz im großen Ganzen, also würde ich auch eher sagen, ja so, naja, meh. War mir halt auch zu viel Russenmafia irgendwie dabei.
Ja. Ja, sind denn überhaupt irgendwelche lustigen Tweets jetzt dabei rausgekommen?
Ich habe keine gesammelt, weil es wirklich kein Tatort war, der irgendwelche lustigen Tweets hervorgebracht hätte.
Was mir noch aufgefallen war, wo sie dann bei dem einen Gebäude rein sind, wo der Türsteher davor war und da hat einer getwittert, ja, wenn schon der Türsteher aussieht wie der Pate, was ist dann erst da drin?
Ja. Ja, also das Hochzeit fand ich noch ganz lustig, aber
ja.
Dieser halt also Mafia-Boss, der hat mich ein bisschen an Dr. Evil erinnert.
Ja, schon. Ja, ich weiß nicht irgendwie. Das war, also war für meinen Geschmack halt wirklich alles irgendwie alles
und,
zu
und überzeichnet. Und die Bezeichnung Serien-Selbstmörder fand ich auch noch ganz lustig.
Ja.
Ja. War vielleicht alles ein bisschen zu gewollt oder wie?
Mhm. Was ich mich noch gefragt habe, also der Brix ist ja schon offensichtlich ein ziemlich harter Kerl, wenn er es schafft, ein Messer mit seiner bloßen Hand so abzuhalten, dass er ihm dann nicht irgendwie den Bauch zerballern kann mit einem Messer. Also, ich meine, der russische Mörder, das war ja schon ein ordentlich strammer Typ, ne? Also, im Reellen, glaube ich, wäre das anders ausgesehen. Das ist doch um einiges hässlicher.
Ja. Ich glaube, damit sind wir soweit durch. Ja, also wie gesagt, ich fand den nicht so overwhelming und ich glaube, ihr auch nicht, so wie ich das jetzt rausgehört habe.
Nö.
Also nicht so wirklich.
Nicht so gut wie der letzte auf alle Fälle.
Ja, der letzte war auf jeden Fall wesentlich interessanter und fesselnder.
Ja. Ich schaue jetzt noch gerade nach, welcher als nächstes kommt. Wir hatten das ja jetzt schon letzte Woche alles aufgezählt, aber ich hatte es natürlich schon wieder alles vergessen. Das Folgen hier, nächste Erstsendung. Heute ist der Brix, genau, jetzt. Ah, Bartitsch. Die letzte Wiesen.
Ist dann also so quasi einer aus meiner Hood dann jetzt.
Genau. Mhm. Einer ohne Leitmeier anscheinend, also nur mit Bartitsch. Mhm. Es ist Oktober, Franz Leitmeier verlässt die Stadt wie jedes Jahr, denn es ist Wiesen und die erträgt er nicht. Seine Wohnung hat
er... Kann ich verstehen.
Seine Wohnung hat er an zwei Schwedinnen untervermietet. Bartitsch hingegen packt die alten Geschenke seiner kroatischen Tante aus. Blablabla, der kannte Oktoberfest, also natürlich alteingesessener Tatort, da wird es wahrscheinlich wieder so ein schickes Metathema geben. Ich vermute mal, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, es wird mit der Wiesn zu tun haben.
Ja, sehr wahrscheinlich. Ihr? Oktoberfest, Theresienwiese und so.
Mhm. Ja. Da redet jemand im Hintergrund.
Ja, ziemlich laut. Ziemlich energisch. Ja,
dann sind wir gespannt, was dann nächste Woche kommt und ja.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Ciao.